In dieser Folge geht es um den Verlust eines ungeborenen Kindes und um Trauer. Schau oder hör dir diese Folge nur an, wenn du dich psychisch stabil fühlst.
Ich meine, ich war ja schon in der 16. Woche. Das Ultraschall hat irgendwie angezeigt, ich wäre 12 plus 4. Mhm. Also war das Kind schon länger tot in meinem Bauch und ich habe nichts mitbekommen.
Fast jede vierte Schwangerschaft endet in einer Fehlgeburt. Das Bundesfamilienministerium schätzt, dass jährlich etwa 90.000 Frauen betroffen sind. Und trotzdem sprechen wir kaum darüber. Dabei ist die Erfahrung einer Fehlgeburt für viele Frauen und auch Paare nicht nur ein körperlicher, sondern auch ein tiefgreifender seelischer Einschnitt. Wir sprechen heute in dieser Folge über den Verlust ungeborener Kinder und über Trauer. Bitte achte also gut auf dich, wenn dich diese Themen stark belasten. Warum Fehlgeburten immer noch ein Tabuthema sind und wie man es schafft, einen solchen Verlust zu verarbeiten, darüber sprechen wir heute mit der Psychologin und psychologischen Psychotherapeutin Sally Schulze und mit Viktoria und Micky Heinen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Freut uns auch.
Hi.
Hi. Das erste Mal, dass wir tatsächlich drei Gäste haben, freue ich mich total, auch eure Sichtweise als Paar heute mitzubekommen. Micky, du warst ja schon oder hattest ja schon einen Sohn, bevor du in eure Beziehung gegangen bist. Wie sah denn dann eure Familienplanung aus?
Genau, mein Sohn war ungefähr 2 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und uns war eigentlich relativ schnell klar, dass wir noch weitere Kinder bekommen wollen. Wir haben immer gesagt, so 3 bis 4 Kinder wollen wir haben. Wir haben selber viele Geschwister und ungefähr 2 Jahre später haben wir dann unsere erste gemeinsame Tochter bekommen und dann nochmal 2 Jahre später dann unser drittes gemeinsames Kind. Und genau, danach haben wir noch so ein bisschen überlegt, wollen wir jetzt noch das vierte Kind, ja oder nein? Es war irgendwie auch ein Prozess. Und wir haben uns dann bewusst für ein viertes Kind entschieden. Also der Wunsch war auf jeden Fall da. Und genau, dann sind wir in die Planung gegangen.
Genau, das war ja dann 2021.
Genau.
Wir hatten ja vorher kurz schon drüber gesprochen. Die Schwangerschaft ist ja dann leider nicht ganz so verlaufen wie geplant.
Ja.
Was ist dann passiert?
Genau, also die Schwangerschaft war erstmal so wie die anderen Schwangerschaften auch. Ich hatte extrem mit morgendlicher Übelkeit zu kämpfen. Also ich war mal richtig sauer, wenn er morgens seinen Kaffee gemacht hat und ich das gerochen habe. Das war ganz furchtbar für mich. Ich habe die ersten Wochen viel im Bett verbracht und irgendwann ging es mir dann aber auch besser und ist alles bergauf gegangen. Ich hatte wieder mehr Energie und mir war ganz wichtig, das habe ich bei den anderen Schwangerschaften auch so gemacht und man kennt es ja eigentlich auch so, dass man bis zur 12. Woche wartet, dass man die Schwangerschaft verkündet. Und ich war dann zur 12. Woche auch noch wieder zu einem Kontrolltermin und da war auch alles super. Also das Kind ist gut gewachsen, gute Herztöne, alles so, wie man sich das eigentlich wünscht. Und kurz darauf habe ich dann auch Familie, Freunden, Bekannten das erzählt. Ich bin ja auch auf Social Media beruflich unterwegs. Ja. Hab das da dann auch verkündet und ja, mich viel ausgetauscht mit anderen Frauen. Und dann hatte ich 4 Wochen später den Termin wieder zur Kontrolle. Und da wurde dann eben festgestellt, dass das Herz nicht mehr schlägt.
Also in der 16. Schwangerschaftswoche.
Genau.
Dann, ne? Ja. Wie seid ihr mit der Diagnose umgegangen?
Also das war ja damals noch zu Zeiten von Corona. Und da war das so, dass er eigentlich nur bei den großen Untersuchungen dabei sein durfte. Das heißt, ich war dann eben alleine beim Arzt, habe das alleine erfahren. Und ich habe das erstmal gar nicht richtig realisiert. Also ich konnte auch gar nicht weinen. Meine Frauenärztin hat dann den Ultraschall gemacht und hat dann auf einmal gesagt, nee, da muss ich nochmal nachmessen. Irgendwie passt was mit der Größe nicht zusammen. Und dann hat sie nochmal gemessen, dann sollte ich mich nochmal auf eine Liege legen, dann hat sie da nochmal anders in den Bauch geguckt und hat dann gesagt, es tut mir leid, aber das Kind ist leider nicht gesund, das ist gestorben. Und dadurch, dass ich meine, ich war ja schon in der 16. Woche, das Ultraschall hat irgendwie angezeigt, ich wäre 12 plus 4, also war das Kind schon länger tot in meinem Bauch und ich habe nichts mitbekommen. Also mein Gefühl hat mir gesagt, dass alles in Ordnung ist, alles wie immer. Ja, und ich bin dann raus aus dem Zimmer. Meine Frauenärztin hat nur gesagt, ich gebe dir eine Überweisung fürs Krankenhaus. Das ist ganz wichtig, dass du da einmal hingehst und ihr besprecht, wie es weitergeht. Und dann kam eine Bekannte zu mir, die arbeitet da zum Glück beim Frauenarzt. Und dann ist es aus mir rausgebrochen und dann konnte ich auch weinen. Und ich bin aber trotzdem noch mit dem Auto nach Hause gefahren, weil ich mir gesagt habe, nee, ich schaffe das jetzt, es ist alles in Ordnung. Und
muss man mal überlegen, dass du so eine Nachricht und du gehst irgendwie zum Arzt, sagst, okay, ne, weiß nicht, ob ich vielleicht verabschiedet, alles ganz normal, Kontrolluntersuchung. Da bekommst du alleine die Nachricht. Wie bist du damit umgegangen? Und vor allem auch, wie hast du das dann erfahren?
Ja, also bei mir war es so, ich war ja vorher, bei den anderen Schwangerschaften war ich ja immer mit dabei. Also bei jedem Termin, den wir hatten, ich bin immer mitgekommen, weil man natürlich auch selber mitfiebert und immer wissen will, wie geht es dem Kind. Und dann war das ja da an dem Tag, dass ich nicht mit dabei sein konnte, weil ich wegen den Corona-Auflagen da nicht mit rein durfte. Und als Vicky mir das dann erzählt hat, was passiert ist, dann bin ich auch erstmal in diesem Modus gegangen, da dass ich sie getröstet habe und dass wir das aber irgendwie im Kopf war ich eigentlich noch gar nicht so weit, das irgendwie zu verarbeiten. Also die Zeit danach war ich auch noch irgendwie immer so dabei, dass ich dachte, dass irgendwas muss da doch nicht stimmen, irgendwas ist da doch falsch gelaufen und weiß ich nicht, wir haben die nächste Untersuchung, dann wird wieder gesagt, oh, das ist doch alles in Ordnung, es entwickelt sich alles gut. Also ich war erstmal irgendwie in dem Modus, dass ich dachte, das stimmt nicht. Und genau, für mich war dann aber eigentlich erstmal wichtig, dass ich für Vicky da bin. Also, dass ich, also da, ich glaube, da selber habe ich mich noch nicht so damit beschäftigt, sondern erstmal geguckt, dass ich bei ihr da bin, habe auch gar nicht gemerkt, dass, also körperlich war da auch eigentlich keine Veränderung und
der Bauch war ja trotzdem da.
Ja, es war halt trotzdem.
Wahrscheinlich umso schwieriger, das dann alles zu realisieren.
Deswegen war es irgendwie gar nicht so greifbar, dass das jetzt im Bauch gestorben ist. Aber
ja.
Sally, wie ist das denn, wenn man dann als Paar so eine Diagnose erhält? Dann steht da schon oft die Frage nach dem Warum im Raum. Macht es Sinn, sich die Frage zu stellen?
Also jetzt in der Situation ist es ja so, mit einer Überweisung ins Krankenhaus steht auch nochmal davor die Frage im Raum, was machen wir jetzt? Und dann ist auch erstmal ganz normal, dass die Partnerperson, jetzt du bist ein Mann, ich sage jetzt aber nicht immer der Mann, ne, sondern die Partnerperson erstmal in so einer Helferrolle ist, an die eigenen Gefühle auch erstmal nicht so rankommt. Und natürlich ist die Frage, warum, relevant und man sollte sich auch damit beschäftigen. Und es ist ein Teil von einem ganz normalen sich beschäftigen, ist auch zu googeln und ChatGPT zu fragen. Man sollte das nicht 8 Stunden am Tag machen, aber Dinge nachzulesen und zu versuchen, mehr zu verstehen und die Warum-Frage, das ist ganz normal, dass die ein paar Wochen, ein paar Monate begleitet und in den meisten Verläufen begleitet die Menschen immer weniger. Am Anfang ganz viel und dann geht das vielleicht ein bisschen in so einem Zickzack, mal mehr, mal weniger und insgesamt wird es aber weniger. Und ich bin keine Psychologin, die sagt, nicht googeln. Es ist schon wichtig, dass man sich mit den Hintergründen und dem, was man so lernen und verstehen kann, auch beschäftigt.
Ja. War das bei euch ähnlich, dass ihr dann auch angefangen habt zu googeln, euch Gedanken zu machen?
Gegoogelt nicht. Also ich habe mich super viel mit anderen Frauen ausgetauscht. Ich kannte zu dem Zeitpunkt niemanden, der das Gleiche erlebt hat. Aber lustigerweise kam dadurch, dass ich darüber gesprochen habe, ganz viele auf mich zu und haben gesagt, ich hatte das auch schon mal. Mhm. Was ich vorher nie mitbekommen habe.
Aus deinem direkten Bekannten oder Umfeld?
Ja.
Okay.
Weil viele da auch einfach gar nicht so drüber sprechen. Und also ich habe mich schon gefragt, warum das jetzt passiert ist, weil wir haben 3 gesunde Kinder und auch 2 gemeinsame gesunde Kinder. Und da fragt man sich natürlich schon, woran das gelegen hat. Und es war auch gerade eine stressige Phase in unserem Leben. Also wir hatten beruflich viel zu tun, wir haben gerade unser Haus renoviert, waren da kurz vorm Einzug. Also ich habe erfahren, dass ich schwanger bin, kurz bevor wir umgezogen sind. Und ich habe natürlich auch viel angepackt. Ich habe Möbel mit aufgebaut, ich habe die Wände gestrichen. Aber das sind auch Sachen, die ich in den anderen Schwangerschaften, da habe ich da auch nicht so extrem drauf geachtet und gesagt, nee, ich bewege mich jetzt nicht oder betätige mich gar nicht mehr körperlich. Aber man überlegt natürlich schon, hätte ich was anders machen können, hätte ich mehr auf mich achten können, stresstechnisch oder aber auch körperlich.
War das bei dir ähnlich, Micky?
Bei mir war es, also ich hatte schon ab und zu die Frage nach dem Warum in mir, aber mehr habe ich mich mit den Sachen beschäftigt, so was steht jetzt an, was muss man alles beachten und vor allen Dingen, wie sagen wir das den Leuten um uns herum, wie sagen wir das den Kindern natürlich, weil wir denen natürlich auch gesagt haben, dass, und die haben es ja auch mitbekommen.
Die haben sich ja auch gefreut.
Ja, klar.
Also wie geht man damit am besten um? Das war halt, also ich habe mich eher mit den nächsten Schritten so ein bisschen beschäftigt, auch um zu gucken, wie geht das dann am besten wie machen wir das am besten für Vicky, dass es ihr dabei gut geht. Das waren eher so meine Gedanken.
Ja.
An dieser Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Deine Gesundheit ist dir wichtig? Uns auch. Lass dich dafür mit unserem Bonus belohnen. Und das ganz easy mit der Pronova BKK-App. Einfach teilnehmen, Bonus sammeln, abschicken. Und easy zum Beispiel 200 Euro Prämie sichern. Pronova BKK. Krankenkasse, so wie du sie brauchst.
Vicky, wie war das denn? Wie ging es dann weiter mit deinem Baby, was in deinem Bauch war, wo du auch selber gesagt hast, es hat sich nichts anders angefühlt, aber du wusstest, irgendwas muss jetzt passieren.
Ja, also ich bin dann erstmal nach Hause gefahren und ich hatte mich eigentlich im Auto relativ gut unter Kontrolle. Also ich habe natürlich viel nachgedacht und ich bin dann nach Hause gefahren und meine Mama war zum Glück auch gerade da, weil die uns bei was geholfen hat. Und ich habe das den beiden dann zusammen gesagt und da ist es dann richtig aus mir rausgebrochen. Also da habe ich dann auch gemerkt erst, wie mich das trifft und wie traurig ich eigentlich bin. Und ich glaube, du hast dann im Krankenhaus angerufen. Genau, und die haben dann gesagt, wir können rumkommen. Auch da, leider durch Corona, musste ich alleine ins Krankenhaus gehen, saß da alleine. Ich glaube, ich habe da bestimmt 2 Stunden gesessen und gewartet, bis überhaupt jemand für mich Zeit hatte. Und ja, dann war das eigentlich eher auch so ein Routinedurchgang, würde ich sagen. Also mir wurde dann gesagt, ja, du bekommst Tabletten mit, wir müssen mal gucken. Das Kind ist natürlich schon relativ groß, also wir müssen wahrscheinlich auf jeden Fall eine Ausschabung machen. Und ja, dann wurde ich mit den Tabletten nach Hause geschickt und mir wurde aber auch gleich gesagt, also jetzt in den nächsten Tagen kriegen wir das nicht hin. Und dann habe ich einen Termin für eine Woche später bekommen und musste wirklich eine Woche lang noch mit dem Bauch rumlaufen.
Wahnsinn.
Ja, ich habe mich auch komplett zurückgezogen in der Zeit. Ich weiß noch, dass ich einen Friseurtermin hatte, wo ich unbedingt hin wollte, wo ich auch zu ihm gesagt habe, sag ihr das gerne vorher, weil meine Friseurin wusste auch, dass ich schwanger bin. Aber sag ihr bitte, ich möchte nicht darauf angesprochen werden, weil ich wüsste nicht, wie ich in der Situation reagiert hätte.
Was hast du denn für Tabletten bekommen? Also was sollten die Tabletten auslösen?
Die sollten auslösen, dass der Muttermund weich wird und dass das Kind eben rauskommen kann. Ich glaube, einige lösen dann auch Wehen aus. Genau, und ich habe die Tabletten dann eine Woche später auch genommen. Also mir wurde auch genau gesagt, ich glaube, der Termin für die Ausschabung war irgendwie um 8 Uhr morgens und dann sollte ich abends anfangen. Und wir haben das dann auch so gemacht, dass unsere Kinder bei meinen Eltern geschlafen haben, weil die sollten es natürlich nicht mitbekommen. Genau, und ich habe dann abends dann in zeitlichen Abständen diese Tabletten eingenommen und habe mich dann aber ganz normal schlafen gelegt. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich diese Tabletten nehme, der Muttermund weich wird und wir am nächsten Morgen ins Krankenhaus fahren.
Ja.
Wir wurden keineswegs irgendwie darauf vorbereitet, dass auch die Fruchtblase platzen kann und dass das Kind auch kommen kann. Und aber genau das ist dann passiert. Also ich bin nachts wach geworden, habe gemerkt, ich hatte so stärkere Unterleibsschmerzen. Und dann ist mir nachts die Fruchtblase geplatzt und ich bin auf Toilette gegangen und dann kam halt das Kind.
Ja, und dann mussten wir das zu Hause bekommen.
Genau. Und er hat dann parallel im Krankenhaus angerufen und hat gefragt, was wir machen können. Können wir die Nabelschnur durchtrennen? Können wir es nicht machen? Ich habe es mich ehrlich gesagt nicht getraut, weil ich nicht wusste, wie reagiert mein Körper? Fange ich an zu bluten?
Ja.
Also ich habe ja auch nie irgendwie eine Hausgeburt oder so gemacht. Es war immer bisher alles im Krankenhaus und ja. Wir sind dann nachts hingefahren. Das Baby wurde nochmal angeguckt, aber es wurde auch nicht irgendwie... Ich wurde auch gar nicht gefragt, ob ich irgendwie noch was veranlassen möchte, dass der Embryo vielleicht untersucht wird oder irgendwas.
Ja.
Und das sind so Dinge, über die man in dem Moment gar nicht nachdenkt. Also das ist jetzt im Nachhinein, dass meine Gynäkologin mich auch gefragt hat, wurde denn der Embryo untersucht? Also ja, weiß man irgendwas, woran es gelegen haben könnte? Also ich weiß bis heute nicht mal, was mit dem Embryo passiert ist. Oder es gibt ja auch viele Eltern, die begraben dann ihre Sternkinder. Aber es sind so Dinge, da denkst du in dem Moment nicht drüber nach.
Also du funktionierst ja einfach nur und denkst, hast gar keine Möglichkeit, die Situation auch zu realisieren. Ich finde es ganz schön krass, dass du das hier so erzählst. Und wenn du einen Moment irgendwie brauchst, wo du sagst, boah, ich muss mal kurz atmen, sag das bitte. Micky, wie hast du die Situation empfunden, dass du plötzlich als werdender Papa da stehst und ungewollt eine Hausgeburt machen musst?
Also ich fand es auch schon, wie du gesagt hast, ich war auch immer in dem Modus, dass ich einfach nur funktioniert habe. Und dann halt unter Anleitung des Krankenhauses da das halt gemacht habe, dass wir das Kind da irgendwie erstmal im Badezimmer rausbekommen. Aber es wäre, also das, da hätte ich mir auch schon irgendwie gewünscht, dass man vorher darüber gesprochen hätte, was könnte alles passieren oder was sind die Optionen dann, also auch im Nachhinein, was macht man mit dem Kind, was da gekommen ist? Ja. Also, oder was wird dann gemacht? Was hat man für Möglichkeiten? Das waren halt Sachen, über die hatten wir, glaube ich, wir hatten gar nicht die Kapazitäten, da irgendwie drüber nachzudenken, weil wir halt irgendwie noch in dem Modus waren, zu trauern und das zu verarbeiten und zu gucken, was aber jetzt gerade passiert. Und das hat mich schon ordentlich mitgenommen, zu sehen, dass das Kind da rausgekommen ist. Also ich habe es ja dann auch gesehen, ich hatte es dann auch in den Händen. Und dann irgendwie zu gucken, dass wir mit dem Kind zusammen ins Krankenhaus fahren.
Sally, passiert das häufiger, dass Paare genau sowas erleben, weil sie nicht vorbereitet sind?
Also es passiert schon ab und zu, aber zum Glück läuft es auch oft anders. Und ich würde jetzt vielleicht ein, zwei Sachen mal sagen, wie es halt schön wäre, wie es gelaufen wäre, damit vor allem auch die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Wissen mitnehmen können und wissen, was sie anderen weitergeben können, wie es laufen kann, weil da sind bei euch jetzt auf jeden Fall an diesem Übergang zwischen ambulanter Frauenärztin und Krankenhausstruktur ist super viel nicht erklärt worden. Und erstmal wäre es schön gewesen, man hätte euch die Optionen gegeben zu sagen, man muss auch nicht sofort das Medikament mitnehmen. Es gibt auch Leute, die sagen, okay, wir möchten erstmal auch ein paar Wochen noch abwarten, ob ein natürlicher Trennungsprozess von Mutter und Kind oder Mutter und Schwangerschaft passiert. Das kann man auch machen. Ne, bei dir war ja keine Entzündungsreaktion, da gibt es dann erstmal dafür keine Risiken. Das heißt, du hättest auch erstmal nach Hause fahren können, ohne jetzt schon einen Plan in der Tasche zu haben, was passieren muss. Und dann ist eben die nächste Alternative zu sagen, mit medikamentöser Unterstützung leitet man die Geburt ein, aber in der 16. Woche ist das eine Geburt. Und das hätte man schon auch so erklären müssen und sagen müssen, wie bei einer Geburt, es kommt das Baby und super ist, wenn auch die Plazenta kommt und dann sagen, dass man was da hat, wo man das Baby reinlegen kann. Vielleicht irgendwie eine kleine Decke oder dass man auch irgendwelche von den Anziehsachen nimmt, weil das wichtig ist, dass man das irgendwie schön und würdevoll gestaltet. Und in der Regel ist es so, dass eben alle Geburtskliniken auch eine Beerdigung machen für die Kinder. Also ich kann das natürlich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ob es bei eurem Baby so gelaufen ist, aber der normale Prozess ist, dass es eine gemeinsame Bestattung von allen Kindern gibt und dass es dann auch in den Großstädten diese Sternenkindergräber überall gibt. Ich finde das super, weil die Eltern dann nicht selber entscheiden müssen, ob sie, keine Ahnung, 20 Jahre lang auch um Grab sich kümmern möchten, sondern erstmal so ein bisschen gucken können und dann auch einmal im Jahr gibt es dann da einen Gottesdienst und in der Regel sonst wird auch angeboten, dass man mit den Sternenkinderfotografen Bilder mit den Babys machen kann. Also, dass wirklich eine kostenlosen Fotograf kommt, der dann Fotos macht, weil das alles für die Verarbeitung irgendwie wichtig ist, dass man als Eltern auch hinterher noch sehen kann, man hat es so gut gemacht, wie man konnte. So, ich habe jetzt mal versucht, quasi alles zu erwähnen, was es so gibt. Ne? Und das sind so alle die Dinge, nach denen man fragen sollte. Also die Beerdigung, die Sternenkinderfotografen, die Art und Weise, wie man das Kind bekommt. Und was halt leider sehr schwierig ist, ist, die Kreissäle sind eben dafür zuständig, auch diese stillen Geburten zu betreuen. Und natürlich ist es so, dass jetzt die Babys, die leben, bevorzugt werden und man da immer so ein bisschen auf dem Abstellgleis steht. Und es ist halt wichtig, dass einem das vorher erklärt wird und manche Familien entscheiden sich dann auch zu sagen, wir bleiben so lange es geht zu Hause und wenn wir das nicht als komplikationshaft empfinden, machen wir das auch zu Hause, weil es leider manchmal im Kreißsaal auch Chaos ist, wenn 10 andere Gebärende da sind. Und dadurch, dass wir ja ein schönes Angebot in Deutschland haben, nicht nur Kaiserschnitte zu machen, sondern Spontangeburten zu ermöglichen, ist halt manchmal der Kreißsaal auch voll und es ist einem auch too much, statt zwischen den anderen zu liegen.
Ich würde gerade sagen, du bist selber in einer ganz anderen Situation, hast dann da natürlich die schwangeren Frauen um dich herum, die ein Kind zur Welt bringen. Wie unterscheidet oder wo ist denn auch der Unterschied zwischen einer frühen Fehlgeburt und einer späten Fehlgeburt?
Ja, das kommt extrem darauf an, wie das abläuft. Es gibt auch Frauen, die das Baby in der achten oder neunten Woche erleben und deren Gebärmutter einen richtigen Geburtsvorgang macht. Das heißt, man kann nicht sagen, ach, es war in der und der Woche, dann ist es ja nur sondern erst, wenn man drin ist im Prozess oder es erlebt hat, kann man sagen, wie es war. Und dann muss man auch die Frauen selber fragen, ist jetzt die Bezeichnung Geburt passend oder kleine Geburt? Oder manche sagen auch, nee, das, ich nenne das auch selber Fehlgeburt, weil das irgendwie wie eine starke Periode war. Aber das weiß man ehrlicherweise erst hinterher. Und was bei euch halt leider gefehlt hat, ist, keiner hat sich mit euch hingesetzt, alle Optionen erklärt und euch ein bisschen Wissen gegeben, so, ne, dass ihr selber entscheiden könnt. Ihr habt ja total viele gute Sachen gemacht. Aber leider ohne diesen Überbau, dass ihr vorher schon wusstet, ja, okay, wir machen das hier gerade ganz gut.
Ja.
Ist das ein Unterschied für die psychische Belastung?
Auf jeden Fall. Weil das Gefühl zu haben, man macht vielleicht Sachen falsch und es fehlt einem noch was, das ist super belastend.
Also vor allem jetzt, ich meinte jetzt in Bezug auf frühe oder späte Fehlgeburt?
Nee, da macht es eigentlich keinen Unterschied. Und ich finde, was man bei eurer Geschichte auch sehr schön gehört hat, ist, es kommt ja gar nicht auf die Schwangerschaftswoche an. Die Liebe für das Kind, auf das ihr gewartet habt, die war ja schon da. Die Liebe ist schon da und dann soll das Kind sozusagen in dieses Nest sich reinsetzen. Und so groß ist auch der Schmerz. Und wenn Paare vielleicht 9 Monate auf eine Schwangerschaft hingearbeitet haben und die in der 5,6. Woche verlieren, also quasi gerade nach dem Test, dann kann das genauso schlimm sein. Es hängt an der Lebenssituation. Ja.
Ihr beiden, was habt ihr denn medizinisch oder psychologisch auch für Unterstützung bekommen?
Gar nichts.
Hättet ihr euch also das gewünscht?
Also ich persönlich im Nachhinein nicht unbedingt. Was mir halt wirklich gefehlt hat, war so ein bisschen die Richtung am Anfang, dass man irgendwie weiß, was kommt auf einen zu oder über was muss man sich Gedanken machen oder sowas in der Art. Ich glaube, danach waren wir eigentlich ganz gut füreinander da und haben auch offen damit gesprochen, haben auch mit den Kindern sehr offen damit gesprochen und sind das durchgegangen, weil wir uns ja natürlich auch überlegt haben, was genau erzählen wir denen und wie genau sagen wir das und bauen wir das ein. Und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, das mit denen zu besprechen und haben dem Kind dann im Nachhinein auch noch einen Namen gegeben, dass man halt, wenn man darüber spricht, irgendwie, dass das irgendwie so ein Teil ist.
Ja.
Und sind da, glaube ich, in der Verarbeitung ganz gut doch mit umgegangen, letztendlich.
War das für dich auch hilfreich so, Vicky, oder hättest du dir vielleicht als Frau dann doch nochmal was anderes gewünscht?
Also im Nachhinein, also so wie wir das verarbeitet haben, fand ich eigentlich, haben wir da schon einen ganz guten Weg gefunden. Also auch schon, wie Micky gesagt hat. Was ich schade fand, war einfach, dass ich komplett auf den ganzen Prozess nicht richtig vorbereitet wurde. Weil man natürlich, wenn man schwanger wird, man geht immer erstmal davon aus, dass es gut wird. Ja. Also die wenigsten gehen, glaube ich, direkt vom Schlechtesten aus.
Sally, was passiert denn im Körper und vor allem auch in der Psyche einer Frau nach so einer Fehlgeburt?
Ja, das ist relativ unterschiedlich und hängt ein bisschen von der Lebenssituation ab. Das kann man so pauschal nicht sagen. Und das, was ich die Leute frage, wenn ich mit ihnen zu tun habe, ist, was beschäftigt sie gerade am meisten? Das ist auch ein guter Tipp für jeden, der mit jemandem zu tun hat, der eine Fehlgeburt erlebt. Man will ja nicht fragen, wie geht's dir? Und dann kann man lieber fragen, was beschäftigt dich am meisten? Und manchmal kommen da sehr pragmatische Dinge, nämlich, was machen wir jetzt mit dem Kindergeburtstag nächste Woche? Und das sind auch so Inhalte dann von psychologischen Gesprächen. Also das darf man jetzt nicht verwechseln mit einer Psychotherapie. Nichts von dem, was ihr gefühlt habt, ist ja eine psychische Krankheit, sondern ein einschneidendes Lebensereignis. Und die Rolle von einem Psychologen, der da mit drin ist, ist nicht viel mehr, als eben Sachen zu erklären. Oder auch so ein Sternenkinderfotograf, das ist auch Psychologie. Da geht es ja um einen Abschiedsprozess und darum, Erinnerungen zu gestalten. Das heißt, zum Glück braucht man einen Psychologen auch meistens gar nicht, solange von den anderen Systemteilnehmern die psychologischen Aspekte abgedeckt werden. Und das hat halt in eurem Fall leider gar nicht stattgefunden.
Ihr hattet jetzt vorhin schon kurz angesprochen, besonders du, Micky, ne? Dann kam irgendwie der Prozess. Wir wissen, Freunde, Familie werden informiert. Wie war das für euch? Du hattest jetzt gesagt, ihr habt auch über Social Media ja eigentlich die Schwangerschaft schon verkündet. Wie habt ihr das gemacht und vor allem auch, wie waren die Reaktionen?
Genau, also meine Mutter war ja schon direkt mit dabei, als ich das Micky auch erzählt habe. Und dem Rest der Familie haben wir das dann nach und nach erzählt. Da haben wir dann auch einige Rückmeldungen bekommen, dass es bei uns in der Familie auch schon mal eine Fehlgeburt gab.
Okay.
Wusste ich vorher auch nicht. Ja, weil einfach niemand drüber spricht. Und ich glaube, vielen ist es schwer gefallen, damit umzugehen. Also da kam dann auch der ein oder andere oder die ein oder andere Floskel, die man dann so sagt, irgendwie nicht so schön ist. Wie zum Beispiel, naja, dann hätte es ja nicht sein sollen. Ach, sei doch froh, dass ihr drei gesunde Kinder habt. Ja, und über Social Media ist mir das persönlich nochmal richtig schwer gefallen, weil das ja auch mein Job ist. Und ich habe mich dann komplett eine Woche erstmal zurückgezogen. Was auch schwierig ist, wenn das natürlich der eigene Job ist und man irgendwo trotzdem auch weiß, okay, man muss weiter Geld verdienen und es ist schwierig, sich dann einmal komplett rauszuziehen. Aber ich bin auch nicht der Typ Mensch, der sich dann vor die Kamera setzt und weint.
Ja.
Also ja, dementsprechend habe ich mich da erstmal komplett rausgezogen. Und ich glaube, nach einer Woche habe ich dann einen Beitrag hochgeladen, wo ich das offen kommuniziert habe.
Mhm.
Aber ich habe auch die Kommentare ausgestellt,
okay,
weil ich wollte einfach keine ungefilterten Meinungen dazu haben. Ich habe natürlich trotzdem auch Nachrichten bekommen, auch ganz viele liebe Nachrichten von Frauen, die das Gleiche erlebt haben.
Auch die lieben Sachen sind einem ja manchmal zu viel, weil man hat selber so viele Gefühle und dann kommt noch so eine Gefühlsschubkarre von jemand anderem.
Mhm.
Ich finde, du hast es voll clever gemacht. Erstmal Kommentare ausstellen. Ich spreche da auch mit vielen Frauen drüber, das Thema, gehe ich jetzt arbeiten oder nicht? Und wenn ja, wann?
Mm.
Das ist ein Riesenthema, wo viele auch erstmal Berührungsängste mit haben, weil sie denken, boah, ich habe doch mein Baby verloren. Wie kann ich denn jetzt über die Arbeit nachdenken? Aber zum Glück ist es so, dass viele Frauen heutzutage ihren Job selber gewählt haben, den grundsätzlich recht gerne machen und es auch eine Säule von Stabilität ist. Und finde ich, hast du super clever gelöst.
Hm.
Wie war es für dich, Micky?
Ja, ich fand das auch sehr schwierig, erstmal über das, also den Leuten das zu sagen, was da passiert ist. Und die Reaktionen auf Social Media habe ich ja nur teilweise mitbekommen, aber die waren durchaus auch, da waren schon ein paar heftige dabei. Also wir hatten zwar auch viele gute Nachrichten bekommen, aber da waren halt auch einige dabei, die halt einem sonst was erzählt haben und das dann auch in negativen Weg für sich instrumentalisieren wollten, weil wir halt gerade die Situation mit Corona da hatten und Impfung und das dann halt auch missbraucht worden ist für so eine Anti-Impfung-Kampagne. Und da wird man schon ein bisschen sauer auf die Leute.
Ja, kann ich verstehen.
Ja.
Achtung, Vorurteile. Wer eine Fehlgeburt erlebt, wird leider immer noch oft stigmatisiert und bekommt zum Beispiel folgende Aussagen zu hören.
Vielleicht war es besser so. Bestimmt war irgendwas nicht in Ordnung mit dem Baby. Du bist doch noch jung. Du kannst doch wieder schwanger werden. Naja, zum Glück habt ihr ja schon gesunde Kinder.
Was hat das mit dir oder mit euch auch als Paar gemacht? Wie habt ihr euch dabei gefühlt, wenn ihr sowas dann auch wirklich gehört habt?
Also Ich wusste das schon zuzuordnen in dem Moment. Also ich habe mir schon gedacht, dass das viel Unsicherheit und Unwissenheit auch ist und dass viele lieber etwas sagen, anstatt gar nichts zu sagen. Aber trotzdem, ja, relativiert das die eigenen Gefühle auch so ein bisschen, dass die eigenen Gefühle trotzdem auch so ein bisschen runtergespielt werden.
Okay.
Also, naja, es ist ja nicht so schlimm, ihr habt ja drei gesunde Kinder, naja, probiert es einfach nochmal. Aber trotzdem ist ja die Trauer in dem Moment auch da.
Ja. Genau, die Psychologie sagt dazu invalidierend, also dem Gefühl seine Berechtigung wegnehmen. Und das ist ein Riesenproblem, weil wenn du dem Gefühl seine Berechtigung wegnimmst, dann kann das Gefühl nicht mehr verarbeitet werden. Das ist wie, wenn man irgendwo Schmerzen hat und jemand sagt, dir tut doch nicht weh. Dann kannst du mental nicht mehr nach Lösungen suchen, wie du mit dem Schmerz umgehst. Und das ist schädlich. Also das kann man so sagen. Diese Kommentare sind schädlich. Und du hast jetzt gesagt, du wusstest ein bisschen, wie du damit umgehen kannst. Das heißt, du hattest schon deinen eigenen Weg zu sagen, okay, ab in den mentalen Mülleimer damit. Mhm. Das, ne? Weg damit.
Ja.
Aber das kostet halt noch mal Kraft.
Sally, wie kann man denn als Umfeld, also Freunde, Bekannte, Familie am besten reagieren?
Also die Frage, was beschäftigt euch am meisten, ist gut, weil dann kriegt man auch manchmal so Antworten wie, wir wissen nicht, wie wir den Kindergeburtstag organisieren wollen, wir brauchen jemanden, der für uns einkauft und so ganz praktische Dinge. Und man sollte auch fragen, wie möchtet ihr die Kommunikation haben? Und die meisten Paare entscheiden sich dafür, dass sie einfach geschriebene Kommunikation ganz gut finden und dass es dann ganz hilfreich ist, wenn man als Angehöriger sich ab und zu meldet, aber auch was von sich erzählt. Mhm. Also oft ist es so, Trauer ist auch anstrengend, darüber zu reden. Und manchmal ist man auch froh, von außen mitzubekommen, dass im Leben der anderen schöne Dinge passieren und es eben nicht so ist, dass die schönen Dinge im Leben der anderen einen selber traurig machen, sondern einem einen Ausblick darauf geben, dass das auch existiert. Genau, also so ein bisschen fragen, wie möchten die Leute die Kommunikation haben, nicht zu viel Fokus auf das Thema da immer nachzufragen, auch was von sich erzählen. Und auch die Leute trotzdem einladen zu feiern und Dingen. Die können selber entscheiden, ob die kommen wollen oder nicht. Und unbedingt betroffenen Menschen trotzdem von eigenen Schwangerschaften erzählen. Das Schlimmste ist, wenn man da 3 Monate alle wissen ist und man selber ist irgendwie ausgeschlossen. Das ist schwer, aber das bitte nicht machen. Also das trotzdem erzählen. Das macht
dann vielleicht auch nur noch schlimmer, ne?
Ja.
Ja. Ja. Also bei uns war das tatsächlich auch so, dass 2 Freundinnen von mir dann zu dem Zeitpunkt schwanger geworden sind. Eine Freundin von mir, die hat das relativ in dem Moment erfahren, als ich von meiner Fehlgeburt erfahren habe. Und eine Freundin ist dann 2 Monate später schwanger geworden. Aber die sind da beide total offen mit umgegangen, aber trotzdem auch sensibel.
Ja. Wie habt ihr beide denn getrauert?
Also wir haben viel miteinander gesprochen.
Ja.
Micky hat mich auch damals gefragt, wie ich mir wünsche, damit, wie wir damit umgehen. Also ob ich da lieber einfach gar nicht mehr drüber sprechen möchte oder ob wir irgendwie einen Weg finden wollen, das Ganze mit in den Alltag zu integrieren, das Erlebte. Und wir waren uns da beide eigentlich ziemlich schnell einig, dass es trotzdem irgendwie Teil von uns bleibt.
Ja, also uns war es wichtig, dass es nicht einfach irgendwie dann unter den Tisch fällt und dann sagt man, jetzt ist abgehakt und dann ist vorbei, sondern dass das schon irgendwie ein bisschen mit Teil von unserem Leben dann wird. Also jetzt, das haben wir dann gemacht, indem wir dem Kind einen Namen gegeben haben, dass wir dann irgendwie auch mal mit den Kindern darüber gesprochen haben. Auch heute noch erzählen die manchmal davon. Was auch ganz schön ist, weil sie dann halt nach, weiß ich nicht, sind auch schon 4 Jahre her, auch noch immer irgendwie andere Fragen haben und nochmal fragen, wie war es denn da? Und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man dann nochmal viel auch für die Kinder nochmal ein bisschen aufarbeiten kann, auch nochmal selber ein bisschen sich reinhorchen kann, ja, wie war denn das alles so für mich und wie ist denn das damals gelaufen? Das
würdet ihr sagen, ihr habt unterschiedlich getrauert?
Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich habe danach angefangen, ganz viel für mich zu tun. Ich bin, eine Freundin von mir lebt in Portugal, die habe ich besucht. Da bin ich hingeflogen, da habe ich mich dann mal 4-5 Tage rausgezogen. Ich habe angefangen mit Sport und um mich in meinem Körper einfach wieder wohlzufühlen.
Wie war es bei dir, Micky?
Bei mir war es eigentlich primär die Verarbeitung generell so in der Familie, dass wir das alles irgendwie mal so ein bisschen aufarbeiten. Und sonst bin ich aber auch relativ schnell in den Modus gegangen, dass ich auch wieder zur Arbeit gegangen bin, um einfach zu merken, okay, es geht jetzt trotzdem irgendwie weiter.
Sally, warum ist es dann immer noch ein Tabu, wenn Eltern über ihr Ungeborenes trauern?
Da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken, ob ich finde, dass diese Trauer, ob das ein Tabu ist. Also es ist halt ein sehr privates Thema. Deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob wir immer noch da sind, dass es ein Tabu ist oder ob wir jetzt da sind, dass es eben ein sehr privates Thema ist. Und ist es ja auch, da soll es ja auch bleiben. Und dafür ist wichtig, dass dann die Menschen, die das erlebt haben, die müssen sehr viel Eigeninitiative haben, das Thema manchmal hervorzuholen, so wie wir das hier jetzt machen. Und
genau, weil es wird ja sehr, sehr, sehr wenig drüber geredet. Ne? Also du hast gerade das beste Beispiel genannt. Ich habe mich geöffnet, um das Ganze zu verarbeiten und plötzlich kam aus meinem Umfeld, aus meiner Familie, genau die gleiche Rückmeldung.
Ja, und das hat so 2 Seiten. Ne? Natürlich gibt es die eine Seite, wo man vielleicht denkt, man möchte andere Menschen nicht mit belastenden Dingen aus dem eigenen Leben befrachten. Aber das andere ist auch, dass man ja jedes Mal selber ein bisschen wieder von dem Schmerz erlebt, wenn man drüber spricht. Und da gibt es eben so 2 Seiten. Das ist ja auch die gesunde Seite von einem selbst und die fröhliche Seite, die sagt, wenn ich mir jetzt aussuchen kann, über was Trauriges oder was Schönes zu sprechen, über was Altes oder über was Neues, dass ich mich dann zu dem neuen Schönen hinwende. Mhm. Das heißt sozusagen, dass das so ein ganz alltägliches Gesprächsthema wird. Da möchte ich gar nicht, dass wir hinkommen. Das sollte schon ein Thema mit einem gewissen Gewicht immer bleiben. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass es immer diesen irgendwie Strudeleffekt gibt, dass wenn es jemand anspricht, es dann so ein Strudel sich darum bildet, wo viele das auch berichten und dann ein sicherer Raum entsteht, in dem man sich austauschen kann. Und wichtig ist halt, dass man selber spürt, wann würde es mir gut tun, auch mal drüber zu reden.
Ja.
Und dann kann man auch in jeder Situation sagen, ja, mich beschäftigt gerade das und das. Und das wäre eigentlich schön, wenn wir da hinkommen, dass Menschen das so machen, weil dann haben sie auch selber mit beeinflusst, wann drüber gesprochen wird und fallen auch nicht in so einen Strudel rein und haben ja das Gefühl, es passt mir gerade gar nicht und jetzt auf einmal ist es meine einzige Chance, drüber zu sprechen.
Vicky, du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass du selber auch überlegt hast, wie schnell möchtest du mit deiner Arbeit wieder starten? Sally, es gab ja eine aktuelle Gesetzesänderung zum Mutterschutz nach Fehlgeburten. Was hat sich geändert?
Ja, wir haben jetzt den gestaffelten Mutterschutz und der hätte Vicky jetzt, der wäre ihr zugute gekommen, nämlich bei Fehlgeburten ab der 13. Woche geht es jetzt los mit dann 2 Wochen Mutterschutz und das staffelt sich dann weiter hoch, je nachdem, wie lange die Schwangerschaft bestanden hat. Und für die Frauen, die bis zur 12. Woche die Schwangerschaft, das Baby verlieren, die bekommen aber trotzdem keinen Mutterschutz. Das heißt, das ist schon wirklich ein sehr großer Gewinn und hilft den Betroffenen, aber es macht auch ein bisschen so eine Dynamik, dass wir jetzt da drauf gucken und sagen, naja, war ja erst zu früh, dann braucht man noch keinen Schutz. Stimmt natürlich nicht.
Ja.
Also das ist ein super Gewinn, aber die meisten Schwangerschaften gehen früher verloren und da muss man dann schauen, ob die Frauenärztin einen krank schreiben kann, ob der Allgemeinmediziner einen krank schreibt oder ob man auch arbeiten gehen möchte. Mhm. Und diejenigen, die selbstständig sind, haben in der Regel sowieso gar keinen Anspruch auf Mutterschaftsgeld oder diese Leistung. Das heißt, für die stellt sich diese Frage auch nach dem gestaffelten Mutterschutz in der Regel nicht.
Ja. Ihr hattet ja jetzt auch gerade schon angesprochen, dass für euch auch wichtig war, eure Kinder mitzunehmen, um den ganzen Prozess zu verarbeiten. Welche Rolle haben sie denn wirklich in dem ganzen Prozess gespielt?
Also mir haben unsere Kinder geholfen, das Ganze zu verarbeiten, weil, also ich glaube, wären die Kinder nicht da gewesen, dann wäre ich so richtig in so ein Loch gefallen und in meine Trauer reingefallen und so habe ich halt trotzdem irgendwo weiter funktioniert und war für die Kinder da, also so Dinge wie die Kinder zur Schule bringen, abholen, zum Kindergarten bringen und zu den Hobbys fahren, das hat Micky dann in dem Zeitraum übernommen, aber trotzdem haben unsere Kinder uns gezeigt, dass man dankbar auch sein kann für gesunde Kinder und dass das absolut nicht selbstverständlich ist, weil nach 3 gesunden Kindern hätten wir beide niemals damit gerechnet, dass wir das nochmal erleben. Ja. Und ja, man weiß das, was man hat, irgendwie doch nochmal mehr zu schätzen.
Ja. Sally, was hilft denn dabei, an solchen Verlust zu verarbeiten?
Ja, also was Vicky gerade gesagt hat, Struktur und Aktivität und den Bezug zum eigenen Körper wieder aufbauen, hast du auch erwähnt. Das ist in der Regel ein ganz großes Enttäuschungserlebnis auch. Und alle Sachen, die du aufgezählt hast, darüber spreche ich mit Menschen drüber, wenn die bei mir in der Beratung sind oder wenn die irgendwie den Weg zu mir finden. Also es sind diese einfachen Dinge und die Menschen, die nicht mit Kindern zusammenleben, keine Kinder haben, die müssen ein bisschen mehr gucken, was sind jetzt die Strukturen, die sie haben und die sie machen können. Und wenn eben Kinder da sind, dann haben die Kinder einfach begründet in ihren Bedürfnissen, haben die Forderungen. Und das sind aber so ganz natürliche, sozusagen liebevolle Forderungen. Und das sind nicht so Forderungen, wie zum Beispiel ein Arbeitgeber die hat oder so. Ne? Und deswegen ist es auch ein bisschen einfacher, sage ich mal, diesen Bedürfnissen und Forderungen dann nachzukommen. Und Kinder sind in der Regel auch erstmal interessiert, wenn Eltern schwierige Gefühle haben. Ihr habt das bestimmt auch so gemacht. Wichtig ist halt immer, dass man den Kindern erklärt, du kannst nichts dafür und nichts, was du gemacht hast, hatte damit irgendwie was zu tun.
Mhm. Ihr hattet ja ganz zu Beginn gesagt, dass eure Familienplanung eigentlich anders aussah. Ihr wolltet gerne 4 Kinder haben. Habt ihr denn nach der Fehlgeburt nochmal darüber nachgedacht, es nochmal zu versuchen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe meine Frauenärztin auch direkt gefragt, wann ich wieder schwanger werden kann. Und mir wurde dann empfohlen, einen Zyklus abzuwarten und dann hätten wir aber normal mit der Familienplanung weitermachen können. Und am Anfang wollten wir einfach, dass ich direkt wieder schwanger bin, als wäre nie was gewesen.
Ja.
Und als es dann aber soweit war, dass wir hätten wieder mit der Familienplanung weitermachen können, haben wir es aber beide irgendwie, ja, dann doch nicht mehr so richtig, na, gewollt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber irgendwie haben wir uns dann damit abgefunden, dass es so ist. Und irgendwie hatten wir auch Angst, das nochmal zu erleben, weil wir natürlich auch wieder die Frage nach dem Warum hatten. Warum ist das jetzt passiert? War das irgendwas Körperliches? Ich meine, ich war bei den anderen Schwangerschaften, war ich auch ein bisschen jünger noch. Mhm. Ja, wir hatten einfach Angst davor, dass es nochmal passiert und haben uns gesagt, okay, wir haben 3 gesunde Kinder. Wir wissen jetzt, was passieren kann. Ich meine, man weiß es vorher, man geht trotzdem immer vom Guten aus. Und wir haben dann für uns beschlossen, wir wollen das Glück nicht nochmal herausfordern.
Ja. Micky, hast du genauso empfunden?
Also am Anfang, wie Micky sagte, sind wir schon in dem Modus gewesen, dass wir gesagt haben, ja, wir machen es jetzt einfach, versuchen es einfach nochmal, weil man war ja schon darauf eingestellt. Ja. Also eigentlich war es schon quasi da, das vierte Kind, ist es ja auch irgendwie. Und deswegen wollten wir dann schon erst nochmal das versuchen. Und ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie ist es dann immer später geworden, rausgezögert. Ich glaub,
genau, nochmal abwarten.
Vielleicht war es die Unsicherheit, wie ist es beim nächsten Mal. Und irgendwann war aber auch der Punkt, dass wir gesagt haben, der Abstand zu den aktuellen Kindern ist ziemlich groß geworden. Unsere beiden Jüngsten sind 2 Jahre auseinander, die anderen ein bisschen mehr. Aber dann waren wir schon irgendwie dabei, so die eigenen Bedürfnisse so ein bisschen, also abhängig, unabhängig von den Kindern, so ein bisschen weiter zu stärken, dass man ein bisschen selbstständiger, also dass die Kinder selbstständiger werden. Wir dementsprechend auch mehr Freiheiten hatten und dann haben wir irgendwann gesagt, eigentlich
ist es schön, so wie es ist jetzt.
Eigentlich ist es ganz gut, dass die Kinder so ein bisschen unabhängig werden, dass wir so abschließen können mit dem Thema Familienplanung, dass das fertig ist. Und dann sind wir auch dazu übergegangen, das dann endgültig so zu lassen.
Sadie, gibt es denn genug Beratung und Aufklärung für Paare zu dem Thema Fehlgeburt?
Also grundsätzlich gibt es viele gute Ressourcen, was eben leider, also eine Fehlgeburt passiert ja immer unerwartet. Und was oft nicht klappt, ist, dass eben dann an der richtigen Stelle die richtigen Ressourcen zur Verfügung stehen. Mhm. Und oft ist es so, dass Menschen von der Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen, erst zu spät erfahren. Etwas, was ich unbedingt erwähnen möchte, ist, jede Frau hat bei und nach einer Fehlgeburt Anspruch auf Hebammenbetreuung. In der Regel ist es so, dass die eigene Hebamme, die einen für Jahrwann ganz anders eingeplant hat, das nicht schafft. Und mittlerweile gibt es aber auch Hebammen online, die auch von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden. Und das würde ich immer empfehlen, sich zu buchen und mit von der Hebamme sich das an Betreuung geben zu lassen, was man bekommen kann. Und dann hinterher kann man bewerten, hat mir das jetzt geholfen oder nicht. Und wir haben deutschlandweit Familien- und Schwangerschaftsberatungsstellen. Da denkt man jetzt auch erstmal, was soll ich in einer schwangeren Beratungsstelle? Da geht es auch um Schwangerschaftsverlust und alle Themen, die damit zusammenhängen. Und da kann man immer hingehen, unabhängig davon, ob das jetzt vor 2 Wochen passiert ist oder man Angst vor einer Fehlgeburt hat, vielleicht weil man in der Kinderwunschzeit ist oder weil es 2 Jahre zurückliegt. Also das sind wirklich beides Angebote, die sind deutschlandweit verfügbar, die man erstmal nicht selber bezahlen muss. Zu wenige wissen davon. Ja.
Ja, deswegen umso besser, dass du es jetzt ansprichst. Ihr beiden, was möchtet ihr anderen Betroffenen mitgeben?
Auf jeden Fall drüber zu sprechen. Also das hat mir unglaublich viel geholfen. Ich habe ganz viel mit Freundinnen darüber gesprochen, mit anderen Betroffenen. Ich habe auch in der Zeit, als ich selber meine Fehlgeburt hatte, habe ich mich daran erinnert, dass eine Bekannte von mir auch mal eine Fehlgeburt hatte. Und bin dann aktiv auf sie zugegangen und habe sie gefragt, ob ich fragen darf, wie das für sie war, weil ich gerade das Gleiche durchmache. Und ich finde, das bringt ganz viel, sich mit Menschen auszutauschen, die Ähnliches erlebt haben, um auch so ein bisschen die Ängste zu nehmen. Ich wusste auch gar nicht, was kommt bei so einer Ausschabung auf mich zu. Bleibe ich da im Krankenhaus über Nacht? Wie doll ist der Eingriff? Kann ich danach wieder in den normalen Alltag gehen? Was mir auch gefehlt hat, war Aufklärung, was kann passieren nach einer Ausschabung. Also ich hatte danach auch noch ganz lange Probleme, weil nicht alles mit rausgeholt wurde. Dann hatte ich Folgetermine, da musste ich nochmal Tabletten nehmen. Und das sind alles Sachen, über die ich vorher gar nicht aufgeklärt wurde. Und deshalb finde ich das so wichtig, sich auszutauschen und sich sein Wissen auch selber irgendwie einzuholen.
Micky, hast du da noch etwas, was du anderen betroffenen Vätern vielleicht sagen möchtest? Vielleicht nochmal einen anderen Blick auf die Dinge?
Also was ich, kann Micky da nur zustimmen, dass A und O ist eigentlich darüber oder in Austausch darüber zu gehen, dass man auf jeden Fall für seine Partnerin da ist und guckt, dass man da schon entlastet, aber auch, dass man selber so ein bisschen auf seine Gefühle hört und was du auch gesagt hast, dass man guckt, was es für Angebote gibt, dass man die auch erstmal ein bisschen in Anspruch nimmt oder sich vielleicht da die einholt oder irgendwie. Und dann im Nachhinein kann man ja immer noch gucken, hat mir das geholfen oder nicht. Ja. Aber erstmal, dass man auf jeden Fall schaut, was kann ich alles machen und was würde ich vielleicht in Anspruch nehmen. Und unbedingt so ein bisschen sich darauf vorbereitet, was alles passieren könnte, dass man sich da so einen kleinen Plan zurechtlegt, dass man so eine grobe Richtung hat, wo es hingehen soll.
Ja, ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr heute so offen über eure Geschichte erzählt habt. Wir wünschen euch natürlich alles, alles Gute, auch eurer Familie. Und Sally, vielen Dank für deine Erklärung rund um das sensible Thema. Dankeschön.
Dankeschön. Gerne.
Wenn du selbst eine Fehlgeburt erlebt hast und dich das Erlebte danach noch stark belastet, dann zögere bitte nicht, dir professionelle Unterstützung zu holen. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass der Pronova BKK bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich in einer akuten psychischen Belastungssituation befindest. Versicherte der Pronova BKK können Kompass jederzeit kostenlos nutzen. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Das war Jetzt mal ehrlich, der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.